willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Heute, wie gesagt, mit Gott per Du. Matthäus 6, Vers 5 bis 13, aber ich werde mich vor allen Dingen auf 5 bis 9 beschränken, das, was auch eben Gerd vorgelesen hat. Und das ist mit dem Du ja so eine spezielle Sache. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verändert. In diesen fröhlichen skandinavischen Möbelhäusern wird man geduzt. Mit großer Selbstverständlichkeit, ist auch immer nett gemeint. Neulich hatte ich einen lästigen Werbeanruf. Ich habe mich darüber beschwert. Ich finde es immer lästig, von Leuten irgendwelche Solarpanels oder so verkauft zu bekommen oder Energieberatung, Krimskrams. Und ich hatte mich höflich beschwert darüber, dass er das eigentlich gar nicht durfte. Und der wurde sofort ausfällig und fing an, mich zu duzen. Das fand ich sehr ungehörig. Also darüber, wer mich duzt oder nicht duzt, darüber entscheide immer noch ich. Das ist im Deutschen so. Also ich habe mit Amerikanern gesprochen, die sagten, ich habe mein Leben lang nicht kapiert, wie das mit dem Du und dem Sie ist. Dabei ist es in Deutsch tatsächlich so, dass man das selbst festlegen kann, eigentlich. Gut, mittlerweile in irgendwelchen Restaurants wird man da so angeduzt, aber eigentlich ist das so, dass das ein Ausdruck von einer besonderen Beziehung, einer Nähe ist, die wir zueinander haben. Ein Vertrauen, das wir miteinander haben, dass wir einander zueinander Du sagen dürfen. In der EG ist das so tatsächlich, dass wir einander duzen, in der Regel. Also wer möchte, kann mich gerne duzen. Das ist ein Ausdruck einer geschwisterlichen Verbundenheit zwischen den Geschwistern in Nordhorn und denen in Trier und denen in der Nähe von Bielefeld und überall. Wir duzen einander und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung und Freundlichkeit und Herzlichkeit und Verbundenheit. Und es ist trotzdem etwas, eben ist es etwas Besonderes. Es ist eine Nähe. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Staatsoberhäuptern duzt. Oder Industriekapitäne. Wie viele Topmanager ihr so mal eben anruft und sagt, hallo du. Aber was für eine Auszeichnung, dass wir den Herrn des Universums, den obersten Herrn von allem, mit du ansprechen dürfen. Das tun wir im Gebet. Wir duzen ihn. Wir sind ihm nahe, wir sind mit ihm verbunden. Marco Meyer hat in der Licht und Leben, finde ich, ganz gut beschrieben, was wir mit diesem Jahresthema auch nicht wollen und was wir wollen. Er schrieb, unser Anliegen als EG in diesem Jahr kann es nicht sein, mehr über das Gebet zu schreiben, zu lesen oder zu wissen, sondern es schlicht mehr zu tun. Aber manchmal braucht man auch einen Anstoß dazu, etwas mehr zu tun. Vielleicht hilft mir da eine Ermutigung dazu, etwas mehr zu tun. Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird, wie ist das denn eigentlich mit dem Beten? Kannst du uns das Beten nicht beibringen? Und ich glaube, das hatte den Hintergrund, dass die Jünger den Eindruck hatten, der betet irgendwie anders als andere Leute. Der betet anders. Und da haben sie ihn gefragt, wie sollen wir beten? Da zeigt Jesus ihnen das nicht in einer langen Vorlesung über Gebet und einem Seminar über Gebet, sondern mit einem Gebet. Wenn ihr betet, sollt ihr so reden. Und dann kommt ein Gebet, das Vaterunser. Es geht nicht darum, dass wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen beim Beten oder dass wir bestimmte Zeiten einhalten im Gebet oder dass bestimmte Formulierungen notwendig wären für ein Gebet, sondern Jesus sagt, wenn ihr betet, betet einfach. Und man kann am Vater Unser eine Menge lernen. Man kann aus jedem Halbsatz etwas lernen über das Gebet und man kann es einfach beten. Das Vaterunser kann uns einfach eine Hilfe sein, indem wir es beten. Natürlich nicht blabbern wie die Heiden, klar. Nicht runter, rituell einfach runterrattern, weil das andere machen. Sondern jeden Satz bewusst sagen. Also ich kann tatsächlich sagen, ich habe schon das Vater unser hunderte Male gebetet und noch nie runtergebracht hat. Sondern ich habe zu meinem Vater im Himmel gesprochen. Wir können beten nur durch Beten lernen. Bevor Jesus uns aber dieses ganz einfache, ganz schlichte Modellgebet gibt, macht er, er kennt uns, zwei Vorbemerkungen. Dazu die erste Vorbemerkung. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ich weiß nicht, wie das in Nordhorn ist, ob man, ob ihr so viele Heuchler habt, die an den Ecken stehen und beten mit großer Geste und von den Leuten total begeistert als große Menschen angesehen werden. Ich habe den Eindruck, in unserer Kultur ist das anders. Es ist so eher, dass wir vielleicht auf der Arbeit sitzen und die Arbeitskollegen sitzen in der Kantine neben einem und dann denkt man, na, jetzt will ich auch noch beten, hoffentlich kriegen wir es nicht mit. Weil es eher peinlich ist. In unserer Kultur ist es eher peinlich. In der damaligen Kultur bei Jesus war das so, dass man damit Ehre erringen konnte, indem man besonders auffällig gebetet hat. Jesus sagt, das ist nicht der Sinn des Gebets, damit anzugehen. Das ist nicht der Sinn des Gebets anzugehen. Ich habe schon, Gerd hat das ja eben mal so angedeutet, schon den Eindruck, dass es tatsächlich in unseren Gemeinden manchmal so sein könnte, dass man den Eindruck gewinnt, dass jemand ein ganz bisschen angeht mit dem Beten. Manchmal. Wenn dann die ganze Heilsgeschichte erstmal erzählt wird und ich denke, wieso erzählst du Gott, was er getan hat, wo er es doch weiß? Sagst du es zu seiner Ehre, weil du dich wirklich von Herzen jetzt darüber freust, oder ist es eher so, dass die anderen jetzt noch zuhören und mitbekommen, wie großartig du das alles verstanden hast? Das kann tatsächlich, da müssen wir uns selbst prüfen, das kann ein bisschen mitschwingen und das ist dann nicht hilfreich. Sondern Jesus sagt, beten ist immer etwas Persönliches. Beten ist immer etwas Persönliches. Beim Beten geht es immer um Gott und mich. Auch wenn ich von hier bete, auch wenn ich in einer Gebetsgemeinschaft laut bete, ist es immer ein persönliches Gebet zwischen Gott und mir. Und es geht nicht um die anderen. Ich soll in mein Kämmerlein gehen, ich soll also ins Verborgene gehen und da werde ich mit Gott so reden, wie es in meinem Herzen ist. Das heißt aber nicht, dass ich zu jedem Gebet ins Kämmerlein gehen muss. Sondern Jesus sagt später einmal, wenn ihr betet, sollt ihr beten, unser Vater. Da ist zumindest noch jemand mit im Kämmerlein. Ich würde sagen, das zeigt uns, dass wir als Geschwister auch öffentlich, auch laut miteinander beten können. Aber uns soll das bewusst sein, wenn ich da bete, geht es nicht darum, dass ich irgendwelche besonderen Formulierungen mache, die Leute staunen. Und wenn ich den Eindruck habe, ach, so schön beten kann ich nicht wie die anderen, deswegen bete ich nicht, dann mache ich was falsch. Es geht nicht um schön beten, es geht darum, dass andere Menschen mir zuhören dürfen, wie bete ich zu meinem Vater im Himmel. Es ist immer etwas Persönliches. Es ist nichts Privates, da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber wenn ich bete, soll ich immer so beten, als wenn ich im Kämmerlein sitze. Aber ich werde öffentlich nicht alles beten, was ich im Kämmerlein bete. Es gibt Dinge, die ich meinem Herrn anvertraue, die sonst auch wirklich in der Gemeinde nicht alle Leute was angehen. Die meisten vielleicht nochmal Seelsorger, aber ansonsten, ich muss nicht allen Leuten permanent Einblick in die tiefsten Tiefen meines Herzens geben. Aber wenn ich öffentlich bete, dann soll ich auch ehrlich sein, soll auch offen sein, soll auch nichts vorspielen, kein Heuchler sein, sondern es soll echt sein. Noch eine Vorbemerkung, bevor wir dazu kommen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus sagt, wenn du zu Gott betest, musst du nicht ein speziell ausgedachtes oder ausgearbeitetes, auswendig gesagtes Gedicht vortragen. Du beeindruckst Gott nicht. Es ist nicht nur schwer, sondern unmöglich, Gott zu beeindrucken. Er ist nur froh über ein ehrliches, echtes Herz. Das heißt, ich kann ganz normal mit ihm reden. Er ist ein echtes Gegenüber. Das werden wir gleich auch noch mitbekommen. Er ist ein vernünftiges, liebevolles Wesen. Und wir müssen keine Verrenkungen machen und uns irgendwie, man denkt, okay, normal redet er ganz anders, aber jetzt ist er am Beten. Nee, schon respektvoll, klar, es ist mein Vater im Himmel und er ist der oberste Herr des Universums, deswegen werde ich ihm auch respektvoll etwas sagen. Aber ich sage Gott nichts Neues. Ich kann ihn über nichts informieren, ist er informiert, er ist ja allwissend. Was soll ich ihm sagen, was er nicht schon weiß? Und wenn ich zu ihm bete, dann muss ich ihn nicht irgendwie rumkriegen und manipulieren, so dass er mir hilft. Er will mir helfen, von ganzem Herzen. Er liebt mich. Er könnte mich nicht mehr lieben. Es geht gar nicht. Er liebt mich maximal. Hat den Jesus Christus für mich sterben lassen. Also deswegen, ich muss ihn durch mein Gebet nicht zu irgendetwas bewegen. Und er weiß sogar, ich muss ihn auch nicht beraten. Ich denke, Gott weiß vielleicht nicht, was das Beste für mich ist. Doch, er weiß besser als ich, was das Beste für mich ist. Aber warum bete ich denn dann überhaupt? Das ist wie mit den Kindern, die zu einem kommen und man hat die ganze Zeit spielen sehen und dann erzählen die einem mit Begeisterung, was sie da gemacht haben. Und dann fragt man nach, ach, ist das so? Ja. Und dann weiß man das schon alles, aber man freut sich von Herzen, dass sie es einem erzählen. So ist es doch aber Gott auch. Er freut sich von Herzen, wenn wir kommen, weil er uns liebt und nicht nur unser Anliegen. Wir sind ihm wichtig, als Person, wir sind ihm wichtig. Und ich muss auch nicht einen schriftlichen Antrag ausfüllen, um mich bei meinem Vater zu melden, sondern ich darf kommen, wann und wie ich will. Und deswegen kann ich so auch vom Herzen das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich muss ihm auch nicht etwas vormachen. Wenn mir schwer ums Herz ist, dann darf ich einfach das Schwere bei ihm abladen. Und wenn mir fröhlich ist, dann muss ich mich nicht irgendwie zusammennehmen und ganz ernsthaft sein, sondern darf ich ihm einfach meine ganze Fröhlichkeit erzählen und sprudeln. Und ich darf das sogar in der Sprache tun, in der ich normalerweise rede. Also bei uns in der Ecke war das so, ich komme aus Hessen, die Leute haben früher auf Platt gebetet. Ganz selbstverständlich, weil das die Sprache war, die sie normal genommen haben. Und das ist ja auch in der Bibel so. Also Gott spricht mit uns ja auch nicht auf irgendeine Kunstsprache. Sowohl das Hebräische als auch das Griechische sind ganz normale Sprachen. Er hat ganz normale Sprachen genommen, mit denen wir halt reden können. Das ist keine besonders heilige Sprache. Es gibt beim Griechischen zum Beispiel eine Hochsprache, ein klassisches Griechisch, das viel, viel exzellenter ist. Und das ist das normale Griechisch, das die Leute gesprochen haben. So kann ich auch mit ihm reden. Das, was mir auf dem Herzen ist. Das waren die Vorbemerkungen. Wir haben schon viel Zeit eingenommen. Es wird jetzt nicht, es kommen noch 4 Punkte, aber keine Angst, die werden kürzer. Wir sollen unser Vater sagen. Und ich habe mal diesen Vers mitgebracht aus Epheser 3, Vers 14. Da heißt es, Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist der Vater von allem, was auf Erden Kinder heißt. Das muss man richtig verstehen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch auf der Welt automatisch Gottes Kind ist, im Vollsinn. Gottes Kind werde ich, indem ich neu geboren werde. Nämlich Christ werden. Und niemand, der nicht neu geboren ist, also neues Leben hat, ist Gottes Kind im Vollsinn. Aber alle diese Kinder Gottes, die haben einen himmlischen Vater, an den sie sich wenden können. Ich weiß aber, dass es für viele Leute mühevoll ist, sich Gott als einen Vater vorzustellen. Das hat mit ihrem eigenen Vater zu tun. Ich habe ein Buch gelesen, das ich als Jugendlicher total faszinierend fand. Das hieß Das Vaterherz Gottes von Floyd McLuhan. Und darin hat er Gott beschrieben, auch sein Gottes Vaterherz beschrieben. Und er sagt dann in einer Geschichte, dass er einem Menschen begegnet ist, der massiv Probleme hatte, sich Gott als seinen Vater zu denken, weil er einen gewalttätigen und bösen Vater hatte. Und selbst manche von unseren Vätern sind vielleicht nicht gewalttätig und böse, aber sie sind zumindest unfähig. Sie haben etwas unterlassen, sie schaffen es nicht. Meine Frau hatte letzte Woche Sonntagsschule und da sagte sie, es sind die ganz Kleinen hier, so die 3- bis 5-Jährigen. Und da sagt sie, ich hatte 8 Kinder da rumsitzen und dann habe ich da vom verlorenen Sohn gesprochen, oder der verlorene Sohn, der da seinen liebevollen Vater hat. Und dann lief der weg und dann sagten 2 Kinder, ja, unser Vater ist auch weggegangen. Der hat was ganz Böses gemacht und dann darf der nicht mehr bei uns wohnen. Und ich dachte, oh wei, das ist aber echt schwierig für die Kinder, damit zurechtzukommen. Was ist das für eine Bürde, dann auch einmal das persönlich zu erleben, aber dann auch zu erleben, da ist einer, der heißt Vater, ist der so wie mein Vater? So sollen wir als Väter sein. Ich muss mich an dem orientieren, wie mein himmlischer Vater ist. Aber wenn meine Tochter auf Gott schaut, dann soll sie nicht meine ganzen Fehler anschauen. Ich habe auch viele Fehler. Und soll denken, Gott ist wahrscheinlich genauso fehlerhaft wie mein Papa. Nein, mein Papa soll sich an dem orientieren, der Vater im Himmel ist. Wenn wir also von diesem Vater sprechen, dann dürfen wir sagen, Gott ist der Vater, den wir vielleicht nie kennengelernt haben. Er ist der Vater, den wir uns immer gewünscht haben. Er ist der Vater, der alles kann, was mein Vater auch versäumt hat. Und ich wünsche uns allen gute Väter und ich wünsche uns Vätern, dass wir unsere Vaterschaft immer wieder an Gott ausrichten können. Er ist der eigentliche, der wirkliche Vater. Jesus sagt uns jetzt, wie sollen wir beten? Das haben wir ja eben schon anfänglich gelesen, aber ich lese es doch nochmal vollständig durch. Jesus sagt, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ein kurzes und einfaches, ganz schlichtes Gebet, das aber so voller Weisheit ist und so voller Leben, dass man merkt, es ist ein richtiges Gebet, das kann man auch beten. Ich möchte dazu 4 kurze Dinge anmerken. Das erste, Gott spricht uns beim Beten immer zuerst an. Alle meine Gebete sind im Grunde nur Antworten. Vielleicht denke ich manchmal, ach, wie soll ich jetzt anfangen? Was soll ich denn? Ich darf einfach anfangen, weil wir sind schon im Gespräch. Gott spricht uns ja schon an. Von Anfang an spricht Gott mit uns. In der Schöpfung spricht er Adam an. Und er gibt Adam die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Das ist der Grund, weswegen Adam geschaffen worden ist. Gott sagt, ich möchte ein Gegenüber haben. Ein Gegenüber, das mit mir reden kann. Das auch mich anbeten kann. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat mit uns geredet. Er hätte ja auch einfach auf der Erde erscheinen können, hätte am Kreuz hängen können, sterben, auferstehen, fertig. Nein, er hat ganz viel mit uns geredet. Und in Jesus spricht Gott zu uns. Und ich darf das einfach aufnehmen. Und wenn er mit uns redet, zum Beispiel, wenn ich in der Bibel etwas lese, dann kann ich ihm einfach sagen, okay, was sind dann meine Antworten darauf? Oder was sind meine Fragen darauf? Ich kann einfach mit ihm reden. Jesus hat uns gezeigt, wie sehr uns Gott als seine Kinder liebt und mit uns ins Gespräch kommen will. Wir merken das in der Familie. In dem Moment, wenn wir nicht miteinander reden, da ist irgendwas ganz faul. wenn nur noch Schweigen da ist. Aber wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen auch vor Gott mal schweigen. Auch das dürfen wir mal. Vielleicht ist es mal eine ganz neue Erfahrung, dass ihr einfach mal versucht, vor Gott zu schweigen. Und das ist ja bei den besten Freunden ist das so. Also ich hab einen besten Freund, der wohnt in der Schweiz. Und ab und an haben wir die Gelegenheit, dass wir uns mal treffen. Und dann müssen wir nicht die ganze Zeit reden. Wir knüpfen immer an dem an. Das ist immer so, als ob wir uns gerade eben erst gesehen haben, obwohl da wieder Wochen dazwischen waren. Aber wir können miteinander reden und wir können auch dann miteinander schweigen. Aber wir schweigen uns dann nicht an, sondern schweigen miteinander. Beten ist nur eine Antwort. Gott spricht uns zuerst an. Gott ist ein echtes Gegenüber. Gott ist nicht nur irgend so was Theoretisches. Gott ist nicht nur irgendeine Kraft. In unserer Gesellschaft würde es wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, Gott ist irgendwie so ein höheres Wesen. Und da würde vielleicht gesagt, ja, das ist so eine Art Schicksal. Ne? Also so irgendwie so eine Macht oder so. Nein, er ist eine Person. Er ist wirklich eine Person. Wie soll ich Gott ansprechen? Als Person. Und die Bibel hat viele Namen für Gott. Wir können uns einen aussuchen. Wir dürfen ihn ansprechen als Herr. Er ist unser Herr, tatsächlich. Er hat uns was zu sagen. Wir dürfen ihn Heiliger nennen. Wir dürfen ihn Allmächtiger nennen. Wir dürfen ihn Großer Allmächtiger nennen. Wir dürfen ihn aber, ich glaube, das Schönste, was wir sagen können, ist Vater. Vater. Wir dürfen den Allmächtigen Vater nennen. Ich habe vor vielen Jahren einen Film geguckt, Anna und der König, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Da geht es um den König von Siam. Der König von Siam, damals der mächtigste Herrscher in ganz Südostasien, ein Riesenpalast und so. Und der König von Siam hat große Sorgen, Mühen, ein Krieg droht, Bürgerkrieg von außen, von innen und so, großes Chaos. Und er steht da mit seinem Kriegskabinett, mit den ganzen Ministern, und macht sich Gedanken, was sollen wir tun? Da geht die Tür auf in den Thronsaal und da läuft ein kleines Mädchen ran, direkt auf den König zu, springt ihm auf die Arme und sagt, du hast mir noch keinen guten Nachtkuss gegeben. Kind, der König hat Sorgen. Der König hat was Wichtiges zu tun. Der König hat einen Krieg zu führen. Da geht es um Menschenleben. Ist denn dieses kleine Kind wichtiger als der Krieg? Das kleine Kind ist wichtiger als der Minister. Der gute Nachtkuss ist nicht wichtiger als der Krieg, aber das Kind ist wichtiger als der Minister. Und deswegen lässt der König sich mitten im Regieren und mitten im Sorgen haben von ihm unterbrechen und gibt ihm einen guten Nachtkuss und wünscht ihm eine gute Nacht. Es ist ja seine Tochter. Es ist ja die Prinzessin. Und nur die Prinzessin darf ihn Papa nennen. Keiner der Minister. Gott ist ein echtes Gegenüber. Wir haben einen liebenden Vater. Und dieser liebende Vater, der steht uns mit offenen Armen gegenüber. Und es wird niemals so sein, dass Gott sagt, oh Leute, ich bin momentan gerade mit Sternen erschaffen und mit Welt regieren. Und mit Sorgen beladen, es tut mir leid, im Moment geht es nicht. Ne? Also, sie rufen Leiter außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Ne? Kennt ihr das? In irgendwelchen Warteschleifen und denkt, oh, wie lange dauert es noch? Nein, wir kommen immer direkt durch, weil wir ein echtes Gegenüber haben. Und das Schöne ist, Gott kennt unsere Not besser als wir. Wie heißt es ja, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Wenn Gott das doch weiß, was ich brauche und was ich will, wieso soll ich es ihm denn noch sagen? Weil ich ihm wichtiger bin als das Anliegen. Und weil ich glaube, er weiß, dass ich wahrscheinlich ohne Anliegen nicht so oft bei ihm vorbeikäme. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er manche Dinge in unser Leben hinein verordnet, die schwer sind und schwierig sind und so einfach, damit wir uns hin und wieder mal bei ihm melden. Ist es denn so, dass an den Tagen, wo es mir super gut geht, ich die ganze Zeit am Beten bin? Aber manchmal, wenn es mir ganz, ganz, ganz schlecht geht, bin ich die ganze Zeit am Beten. Es ist schade, das liegt an mir. Und Gott möchte einfach Kontakt mit uns haben. Und er hat es tatsächlich daran geknüpft, uns bestimmte Dinge nur zu geben, wenn wir ihn bitten. Natürlich könnte er die uns einfach so geben. Und er gibt uns vieles, ohne dass wir darum gebeten haben. Also er überschüttet uns ja. Er hat die Sonne heute Morgen aufgehen lassen, ohne dass irgendjemand gesagt hat, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du die Sonne aufgehen lässt. Nein, das macht er von alleine. Und so vieles. Aber bestimmte Dinge gibt er uns nur, wenn wir darum bitten. Jakobus hat das mal gesagt, ihr habt so wenig, weil ihr so wenig bittet. Na? Und wenn ihr um Weisheit bitten würdet, dann würde Gott euch reich geben. Gott kennt unsere Not besser als wir. Ich habe viele Dinge in meinem Leben nicht erhalten, obwohl ich darum gebeten habe und ich bin froh. Ich hätte so viele Sachen jetzt, die ich gar nicht brauchen kann. Und Gott wusste es besser. Was habe ich mir Gedanken gemacht und habe ihm Vorschläge gemacht, wie das alles werden soll. Und manchmal war es ja einfach besser, wie er es gemacht hat. Ich habe es nicht verstanden. Gott weiß und Gott kennt unsere Not besser als wir. Ein letztes noch. Gott ist unser Vater. Jesus wird ja von den Jüngern gefragt, wie soll man denn beten? Und dann hätte man ja sagen können, okay, also du, wenn du zu Gott reden willst, dann sagst du, mein Vater im Himmel. Aber er sagt, nein, er soll sagen, unser Vater im Himmel. Glaube und damit Gebet ist immer eine persönliche Sache, aber keine private Sache. Das ist ein Unterschied. Also persönlich heißt, es betrifft mich als Person. Und privat heißt, da hat niemand was mit zu tun. Das halte ich für mich privat. Es gibt ja im Internet gibt es so einen privaten Modus. Da niemand soll erfahren, wo ich auf irgendwelchen Seiten da bin und so. Es ist persönlich, mit Gott zu reden, aber nicht privat. Ich bin als Christ niemals nicht alleine, besonders im Gebet. Im Gebet ist es natürlich so, dass meine persönliche Beziehung zu Gott zum Ausdruck kommt. Aber wir sind doch als Gemeinde gemeinsam vor Gott. Deswegen ist das Gebet nicht nur meine eigene Sache. Und wir beten gemeinsam und lernen gemeinsam. Und manchmal brauche ich auch die Gebete der anderen einfach, weil ich nicht weiß, wie ich beten soll. Wir haben momentan in einer Gemeinde große Sorgen. Da ist wirklich eine große Katastrophe passiert. Und ich bin so froh, dass wir als Geschwister miteinander beten können. Wir können nicht jedem in dieser Gemeinde genau erzählen, was da passiert ist. Da gibt es auch Dinge, die einfach auch so schwierig sind und die auch dann wirklich auch ein Seelsorgegeheimnis unterliegen. Aber ich kann den Leuten sagen, bitte betet für diese Familie. Bitte betet für diese Situation. Gott weiß ja, besser als wir, was unsere Not ist. Und wir sind dann gemeinsam. Und deswegen, wenn wir miteinander beten, ist das so eine Ermutigung, dass ich merke, nicht nur ich muss die Last der Welt tragen und nicht ich muss an alle Dinge denken, für die wir beten wollen, sondern die anderen denken mit. Und ich finde es immer sehr ermutigend. Ich bin als Teenager in einer Allianz-Gebetswoche zum Glauben gekommen. Für mich war ein wesentlicher Punkt, dass ich gemerkt habe, wir gehören gemeinsam im Gebet zusammen, auch übrigens über Gemeindegrenzen hinweg. Egal zu welchen Gemeinden wir gehören, wir sind in Christus eins und wir können gemeinsam beten. Auch wenn wir Dinge unterschiedlich sehen, in anderen Gemeinden wird das ein bisschen anders gesehen, aber wenn Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus in unserer Mitte ist, dann haben wir ein gemeinsames Gebet und dann können wir gemeinsam sagen, Vater. Eine letzte Ermutigung dabei noch. Unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Er liebt uns von Herzen, möchte es uns geben. Jetzt kommen wir mit unseren Gebeten. Dann wird uns gesagt, im Römerbrief, Römer 8, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Wenn wir vielleicht nicht wissen, wie wir das formulieren sollen, dann weiß es Gottes Geist. Der Heilige Geist schafft es also, dass alle unsere Gebete perfekt bei Gott ankommen. Bei unserem Vater, der uns helfen will. Und dann steht neben dem Thron Jesus Christus und sagt, und das wollte ich auch gerade noch sagen, ich kann das voll unterstützen. Man fragt sich wirklich, wieso wir so wenig beten. Lass uns das als Ermutigung einfach beten.